So, jetzt muss ich umstellen auf Hochdeutsch und ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich euch alle mit Du anspreche, oder? Ihr dürft auch Du zu mir sagen. Warst du schon mal in einer schwierigen, vielleicht auch menschlich gesehen aussichtslosen Situation? Vielleicht war es ein Beziehungskonflikt oder plötzlich eine Arbeitslosigkeit, eine Kündigung, vielleicht eine schwere Krankheit, ein Schicksalsschlag, eine finanzielle Notlage, Schulden, Konkurs, wo du in einer Abwärtsspirale bist und nicht rausfindest. Kennst du das Gefühl, dass Gott dich verlassen hat? Dass du das Gefühl hast, da hilft mir nichts mehr, das ist aussichtslos, da gibt es keine menschliche Hoffnung. Es ist normal. Wir alle erleben manchmal einen Sturm. Unser Leben geht nicht einfach so locker, flockig, ohne Probleme, immer ganz gut weiter, die Straße ist geebnet, da gibt es keine Stolpersteine. So ist leider unser Leben nicht. Da gibt es Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, dürfen, an denen wir wachsen können. Und ab und zu gibt es auch mal einen Sturm des Lebens. Als junge Familie sind wir 2006 in den Nordirak ausgereist, nach Kurdistan. Ich habe mich 8 Jahre auf diese Ausreise vorbereitet. Und unser Einsatz dauerte gerade mal 3 Monate, als wir schon evakuiert werden mussten. Nach 3 Monaten waren wir zurück in der Schweiz. In der Schweiz haben wir alles aufgegeben. Im Irak haben wir einen neuen Hausstand aufgebaut und nach 3 Monaten waren wir wieder hier. Tabea, meine Frau, war unerwartet schwanger geworden und sie hatte starke Blutungen und die Ärztin sagte uns, dass wir sehr wahrscheinlich eine Fehlgeburt erleiden werden und fürs Kind keine Hoffnung besteht und im Fall einer Fehlgeburt ist auch das Risiko sehr hoch für Tabea, dass sie das nicht überlebt. Und so hat uns unsere Krankenversicherung innerhalb von 5 Tagen wieder zurück in die Schweiz verfrachtet. Und dann standen wir da und wussten nicht, wie geht es jetzt weiter. Das sind so Lebensstürme, die einem durchschütten können, in denen man nicht weiß, wie es weitergeht und plötzlich steht das ganze Leben, die ganze Lebensplanung in der Schwebe. Und diese Ungewissheit, wie geht es jetzt weiter, war ein großer Sturm in unserem Leben, eine Herausforderung, in der unser Glaube und unser Vertrauen in Gott getestet wurde. Und so eine Probe haben auch die Jünger erlebt. Und anstatt ich jetzt anstatt dass ich den Bibeltext vorlese aus Markus 4, schauen wir ein kurzes Video. Da wird euch die Situation, in der die Jünger steckten, noch visuell etwas veranschaulicht. Noch ein Credit zum Lumo Project, wo der Film herkommt. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hierüber. In Vers 1 lesen wir, dass Jesus ja schon auf dem Boot war, schon den ganzen Tag dort war, sich eine große Menschenmenge versammelt hatte, so groß, dass er aufs Boot ausweichen musste, um zu den Menschen zu predigen, weil sie ihn so bedrängt hatten. Also ist er ins Boot gestiegen, ein paar Meter aufs Wasser und hat sie von dort gelehrt. An diesem Tag lehrte Jesus ja verschiedene Gleichnisse. Weiß jemand, was für Gleichnisse da vorkamen? Senfkorn, ja. Sämann wurde angeschnitten, ja. Nein. Das Licht unterm Scheffel. Von den Gleichnissen überhaupt. Warum erzählte Jesus auch in Gleichnissen? Und auch das Wachsen des Samenkorns. Jesus musste schon ziemlich müde gewesen sein, als er den Jüngern befahl oder ja, sagte, lasst uns über den See fahren ans andere Ufer. Warum wollte Jesus ans andere Ufer? Da hat es ja nichts. Was kam danach? Warum wollte er? Hat er eine Mission auf der anderen Seite? Ich ermutige in meiner Gemeinde immer die Leute, die Bibel aufzuschlagen und dann seht ihr in Kapitel 5, kommt die Heilung des Besessenen aus Gerasa. Jesus war auf einer Mission. Er hatte diesen geschundenen Mann, der von einer Legion Dämonen besessen war, schon im Blick. Und Jesus gab eine klare Weisung, rüberzufahren, um diesen Menschen zu retten. Und Jesus hat ja ein paar erfahrene Fischer, die den See in- und auswendig kannten und das Handwerk auch mit Booten und so und dem See kannten. Schwimmen konnten viele eigentlich nicht damals, aber die verstanden schon auch ihr Handwerk. Da konnte doch eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Also Jesus ist dabei, er gibt den Befehl, er hat eine Mission da drüben, da waren erfahrene Leute dabei. Da geht doch nicht schief. Also haben die Jünger die Leute verabschiedet, sie stiegen ins Boot, in dem Jesus saß, und sie fuhren los. Und auch andere Boote waren mit ihnen. Wo immer Jesus auftrat, versammelten sich viele Schaulustige. Jesus hatte zwar viele Sympathisanten, aber wenige, die voll und ganz ihm nachfolgten. Und bildlich gesprochen können wir jetzt auch fragen, in welchem Boot sitzt du? Bist du im Boot mit Jesus? Oder bist du in einem Boot, es fuhren ja noch andere Boote mit, die zwar bist du gerne mit Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, in der Nähe von Jesus, oder bist du ganz mit ihm? Es gibt viele Leute, die sind gerne in der Nähe auch von anderen Christen, in der Nähe von Jesus, aber sie haben ihr Leben nicht ganz Jesus übergeben. Sie haben sich nicht entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie scheuen sich vielleicht etwas. Und ich verstehe das. Die Nachfolge Jesu hat auch einen Preis. Es kostet dich etwas. Und den Jüngern ging es auch ähnlich. Da sahen wir jetzt auch gerade, was ihnen widerfahren ist. Da heißt es, da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. In einigen Bibelkommentaren kann man lesen, dass der See Genezareth für seine Stürme bekannt war und dass das Zusammenhänge hat mit der Topographie, mit der tiefen Lage unter dem Meeresspiegel, der extremen Hitze, die sich da in diesem Kessel entwickeln kann und dann Winde vom Meer her oder von der Wüste her über den See kamen, dass heftige Stürme entstanden. Bei einer kurzen Recherche zu modernen Stürmen auf dem See Genezareth erfuhr ich, dass dieser See normalerweise ganz ruhig daliegt. Wie so eine Katze auf dem Ofenbänkli. Schwere Stürme sind da ziemlich selten. Aber wenn man etwas recherchiert, dann findet man doch auch Hinweise, dass so alle 10 bis 20 Jahre auch mal ein wirklich extrem starker Sturm mit hohen Wellen bis 3 Metern auf dem See möglich sind. Und es war am 14. Mai 2022, da berichtet der israelische meteorologische Dienst, dass da in den frühen Morgenstunden starke Winde im Norden des Landes wehten, Ostwinde mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h und Böen bis 140, dass Bäume zum Einsturz gebracht wurden, Straßen wurden blockiert und der hohe Wasserstand des Sees führte zu hohem Wellengang, sodass die ganze Uferpromenade von Tiberias zerstört wurde und ein Millionenschaden entstand. Aber es gab solche Stürme auch schon 1992 oder 1969. Ist eigentlich ein seltenes Ereignis. Und doch, wenn die Chance klein ist, dass es gerade dich trifft, dass du in so einen Sturm kommst, ist es ziemlich blöd, wenn du da drin bist. Und das ist genau den Jüngern auch passiert. Wäre der Himmel schon tief schwarz gewesen, hätte der Wind schon ziemlich heftig geweht, hätten die Jünger bestimmt gesagt, Meister, es ist zu gefährlich, über den See zu fahren. Es ist nicht mehr sicher. Doch es musste wahrscheinlich noch okay gewesen sein, als sie losfuhren und da kam plötzlich dieses Unheil über sie herein. Wie dich der Schlag trifft, dass du beim Doktor bist, beim Arzt, eine Routineuntersuchung und dann kommt irgendein niederschmetterndes Resultat, dass da vielleicht ein Tumor ist oder sonst etwas Niederschmetterndes. Manchmal trifft uns Unheil aus heiterem Himmel. Und das war nicht einfach nur ein kleiner Wind. Das war ein Sturm, der sogar die erfahrenen Fischer an ihre Grenzen brachte, dass sie um ihr Leben fürchteten. Manchmal, wenn wir in Stürme des Lebens geraten, urteilen Menschen auch manchmal vorschnell. Kennst du das? Jetzt ist vielleicht in deiner Familie schon wieder ein Unfall passiert oder ein Schicksalsschlag. Dann kommen Menschen. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob da noch Sünde in deinem Leben ist? Dass das passiert ist, schon wieder. Ja klar, wer von uns ist ohne Sünde? Klar ist das Sünde in meinem Leben. Wer ist schon ohne Sünde? Vielleicht meinen die Leute auch ein sündhafter Lebenswandel, den du nicht ändern willst. Das ist was anderes, wenn du in gewisser Sünde verharrst oder nicht erkannt hast, dass dein Lebenswandel vor dem Herrn in Sünde ist. Das ist vielleicht gut gemeint, aber es kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Und in der Bibel sehen wir auch einige Beispiele, wo das auch der Fall war. Der Jona zum Beispiel geriet in einen ähnlichen Sturm, weil er ungehorsam war und nicht dem Befehl des Herrn folgte, nach Ninive zu gehen, sondern direkt in die andere Richtung ging. Und manchmal haben uns auch die Leute gefragt, 2006, ja, ist da nicht eine Bombenstimmung im Irak? Ja, wo hätten wir hingehen sollen, wenn dich Jesus ruft, berufen hat, in den Irak zu gehen? Ist es nicht sicherer, im Zentrum des Willen Gottes zu stehen, als ihm davonzulaufen? Manchmal machte ich einen Joke und sagte, ja, ich möchte ja nicht im Bauch eines Walfisches enden, wie der Jona. Also ging ich. Und ja, die Stürme kamen auch da. Nach 3 Monaten war bei uns Schluss, finito. Wir waren wieder in der Schweiz und begriffen das Leben nicht mehr, was Gott damit uns macht, wohin er uns führt. Die Jünger hingegen, die gerieten in den Sturm wegen ihres Gehorsams. Wären sie einfach davongelaufen nach Tiberius, hätten sie den Sturm nicht auf dem See erlebt. Wären sie nicht in Lebensgefahr geraten. Und auch wenn ich jetzt auch ein glückliches Ende von unserer Geschichte erzählen könnte, heißt das nicht, dass alle Jünger, die alle Menschen, die Jesus konsequent nachfolgen, vielleicht sogar in die Mission gehen, das auch überleben. Ich kenne mindestens 5 Menschen, die ich persönlich gekannt habe, getroffen habe, die ihr Leben gelassen haben auf dem Missionsfeld. Es ist keine Garantie, dass alles gut geht, wenn du Jesus nachfolgst. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und da kommen auch Christen immer wieder mal in hoffnungslose Situationen. Menschlich gesehen hoffnungslose Situationen. Als Jesus schlief, kämpften die Jünger mit aller Kraft gegen den Wind und die Wellen. Und kennst du auch das Gefühl, dass du jetzt Hilfe brauchst und es dir so vorkommt, als würde der Herr gerade schlafen und dich nicht hören? Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus schlief in dem schaukelnden Boot, das von den Wellen hin und her geworfen wurde. Das Wasser spritzte schon ins Boot und der Wind heulte, aber nichts konnte ihn wecken, außer der Hilferuf seiner Jünger. Hab Vertrauen, wenn du Jesus um Hilfe anrufst, wenn du ihm deine Not klagst, es gibt ja auch die Klagepsalmen, wenn du zu Jesus kommst, um Hilfe rufst, wird er nicht schlafen, er wird dich hören. Hab Vertrauen, dass dich Jesus hört. Wenn du ihm deinen Schmerz und deine Tränen bringst. Oft wünschen wir uns aber in so schwierigen Situationen, dass Jesus einfach aufsteht, ein Wort sagt oder mit dem Finger schnippt und die Situation ist erledigt, wie hier in dem Boot. dass Jesus schnell eingreift. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass nachdem ich ein Problem im Gebet vor Gott gebracht habe, ich danach oft kleine Glaubensschritte auch tun musste, dass ich vorwärts gehen musste mit Jesus. Wie damals der Petrus aus dem Boot ausstieg, einen Schritt aufs Wasser machte und erfahren hat, es trägt. Der Glaube, der trägt. Noch ein kleiner Gedanke. Jesus schlief friedlich mitten im lebensbedrohenden Sturm. Oft hat mir Gott auch einen tiefen Frieden in stürmischen Lebenssituationen geschenkt. Aber ich muss auch zugeben, manchmal habe ich einen Schritt aufs Wasser gewagt. Nach kurzer Zeit kamen Stürme auf und Wellen und ich bin gesunken wie der Petrus. Doch Jesus ist da, er streckt die Hand aus und zieht einen wieder aus dem Wasser. Manchmal sind das auch andere Glaubensbrüder und Geschwister, die die Hand ausstrecken und dich aus dem Wasser ziehen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig, dass wir einander stärken in Stürmen, dass wir füreinander da sind. Und dann ist Jesus aufgestanden. Er sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See: Schweig, sei still. Und da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus hat die Macht über die Naturgewalten. Sein Machtwort könnte Berge versetzen. Stürme und Herausforderungen in unserem Leben beinhalten oft auch eine geistliche Komponente. Oft wird in Lebensstürmen auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Wenden wir uns in Krisen eher zu Jesus zu oder wenden wir uns eher von ihm ab? Bringen uns die Lebensstürme nahe zu Gott oder von ihm weg? Das haben wir in der Hand, aber das sind auch die geistlichen Kämpfe. Um diese Kämpfe zu gewinnen, können wir noch lange mit ganzer Kraft gegen die Wellen und Stürme und den Wind ankämpfen und rudern wie die Weltmeister. Es wird uns nichts helfen, wenn wir selber strampeln. Aber was uns hilft, die geistlichen Kämpfe zu gewinnen, das ist kein Zauberspruch, sondern es ist allein der Name Jesus Christus. In dem Namen ist die Macht. Vertrauen wir, dass Gott auch unsere Stürme stillt, wenn wir seinen Namen anrufen. Wir waren in unserem Dienst in Kurdistan ja immer wieder auch in geistliche Kämpfe verwickelt. Und das Spektrum, das reicht von kleinen, subtilen Zweifeln. Ist das richtig, was ich da mache? Also es hat nichts mit der Selbstreflexion zu tun, was hier auch gut ist. Macht das Sinn, was ich hier mache? Aber nein, ich spreche von diesen kleinen Zweifeln, die nagen, die dich fertig machen, wo der Teufel dir einredet, du bist nicht gut genug, du kannst die Sprache nicht gut genug. Und diese Dinge, die dich klein machen, die dich fertig machen, wo du denkst, ja, ich bin da fehl am Platz, ich möchte aufgeben. Aber diese Angriffe, diese geistlichen Kämpfe können auch in der Form von Versuchungen kommen, Versuchungen zur Sünde. Du bist irgendwo überfordert und suchst ein Ventil, einen Ausweg. Und statt dass du dich ins Wort, in die Bibel flüchtest, gibt es ganz viele Dinge, die dich überkommen, die nicht hilfreich sind. Aber wir haben auch dämonische Attacken gegen Leib und Leben erlebt. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, aber das würde zu lange dauern. Was ich aber noch sage, ist, ich habe diese geistlichen Kämpfe leider nicht immer rechtzeitig erkannt. Und ich bin auch nicht immer ganz so souverän damit umgegangen, wie das, ich könnte das jetzt auch ganz schön präsentieren, aber das ist nicht immer so. Manchmal erkennen wir nicht rechtzeitig, was jetzt da auch in der geistlichen Welt gerade passiert, wenn wir mittendrin stehen. Kennt ihr die Geschichte vom Frosch im Kochtopf? Das Wasser wird so langsam heiß. Und manchmal erkennt man erst im Nachhinein, hier waren es geistliche Kämpfe, Anfechtungen. Aber ich kann auch sagen, wann immer wir den Namen Jesu über einer Situation ausgesprochen haben, waren auch die Angriffe weg. Solche geistlichen Angriffe. Als ich nach der Lehre habe ich noch 2 Jahre in meinem Lehrbetrieb gearbeitet. Und mein Lehrmeister und Chef, der war natürlich nicht amused, als ich ihm die Kündigung überreicht habe, um nach England zu gehen, Sprache zu lernen, weil Gott mir die Mission aufs Herz gelegt hat. Ich machte einen Gehorsamschritt in die Mission und mein Lehrmeister war schon immer mal auch etwas jähzornig, hat mich fertig gemacht bis ins Bodenlose. Ich hatte 3 Monate Kündigungsfrist und habe mich eingestellt, das wären 3 Monate die Hölle sein. Das ging eine Weile so und eines Tages saß ich im Auto, es hat geregnet, ich habe Mittagspause gemacht, ein Lunch gegessen und meine Bibel gelesen. Und irgendwie ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe erkannt, das ist nicht mein Chef, der mich fertig macht, das ist der Satan, der mich fertig macht, der mich klein macht. Und ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe, ich habe einfach gebetet, dass das aufhört, dass der Satan da keine Macht mehr drüber hat. Und es war weg. Der Nachmittag verlief okay. Und am nächsten Tag lief es auch noch okay. Wir hatten gute und schlechte Tage. Aber spätestens am 2. Tag kamen meine Mitarbeiter und fragten, ja, bleibst du jetzt? Was ist los? Der Chef ist so okay. Und ich sagte, nein, ich habe meine Kündigung nicht zurückgezogen. Ich gehe wirklich. Ja, was? Was ist jetzt passiert? Er war verändert. Hab Vertrauen in Jesus. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Und da befiel sie eine große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Obwohl Wunder für moderne Menschen schwer zu akzeptieren sind, macht die Bibel deutlich, dass Jesus nicht nur Herr über seine Kirche und seine Anhänger ist, sondern er ist Herr über die ganze gesamte Schöpfung, einschließlich der Dämonen und der Natur. In Matthäus 28 lesen wir den berühmten Satz in der Missionsbefehl. Mir ist gegeben alle Gewalt auf Himmel und auf Erden. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. War das jetzt falsch, von den Jüngern Jesus aufzuwecken und um Hilfe zu rufen? Nein, es gibt keinen Grund, der zu klein oder zu groß oder zu schamhaft wäre, dass wir nicht den Herrn um Hilfe bitten dürften. Aber die Jünger wurden für ihre Angst und ihren Unglauben getadelt, weil sie nicht mit der göttlichen Kraft gerechnet haben. Sie waren ja schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und wussten immer noch nicht, welche Kraft Jesus da hatte. Und so geht es auch uns manchmal so. Ich sehe hier ganz junge Leute, 20 Jahre, und ich sehe da auch die älteren Semester, Pensionierte, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Hast du auch nach einem langen Leben mit Jesus auch die Erfahrung gemacht, dass Jesus allmächtig ist? Oder bist du auch vielleicht so ein Jünger, kleingläubiger Jünger, der manchmal auch aufgibt und sagt, ja, das Leben ist hart. Ich wurde so oft enttäuscht. Oder hältst du noch daran fest, dass Jesus allmächtig ist? Als Jesus den Befehl gab, über den See zu fahren, kann man das auch als Versprechen auffassen, auf der anderen Seite anzukommen. Jesus sagte nicht, okay Jungs, fahren wir mal über den See rüber und schauen wir, ob wir es überleben oder nicht, ob wir ertrinken. Ja, vielleicht klappt es ja, 50-50. Nein, Jesus gab den Befehl, rüberzufahren, und da ist auch das Ankommen mit drin. Die Jünger weckten Jesus, weil sie so Angst hatten, und sie weckten ihn nicht, weil sie jetzt ein Wunder erwartet haben. Das hat Jesus gescholten. Die Jünger weckten Jesus, damit sie einen weiteren Mann haben, der beim Rudern und Wasserschöpfen half, der das Steuer hält, damit das Boot nicht kentert und sinkt. Es gibt manchmal Umstände in unserem Leben, die wir nicht ändern können. Egal wie sehr wir uns anstrengen und dagegen ankämpfen. Und wahrscheinlich kämpften ja Petrus und die anderen Fischer mit all ihrer Kraft, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen gegen die Wellen an. Aber diese Kämpfe werden nicht mit Stärke, Taktik, Weisheit oder besonderen Fähigkeiten gewonnen, sondern allein mit Gebet, allein durch das Anrufen des Namens Jesus Christus. Zurück zu der Geschichte, mit der ich begann. Wir hatten eine Schwangerschaft mit vielen Höhen und Tiefen, und am Ende wurde unsere Tochter ja viel zu früh geboren, aber sie hatte eigentlich gute Überlebenschancen. Doch nach 2 Wochen holte der Herr unser kleines Mädchen zu sich. Es war schmerzhaft, es war schwer. Wir waren traurig, verstanden Jesus nicht. Doch mit der Zeit wurde uns auch klar, Jesus gab uns wieder frei für einen langen, fruchtbaren Dienst in Kurdistan. Hätte unser Mädchen überlebt, wäre sie wahrscheinlich behindert gewesen. Hätten wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgekonnt nach Kurdistan. Es war traurig. Und wo ist jetzt das Versprechen, dass wir auf der anderen Seite ankommen? Ja, was ist denn das Ziel unseres Lebens? Dass wir hier 1000 Jahre leben? Unser Mädchen ist schon am Ziel angekommen. Mein Freund, der Jeremiah, ein amerikanischer Lehrer, wurde nach einigen Jahren fruchtbaren ja, auf geistlichem Dienst auch an der Schule von einem seiner Schüler im Unterricht erschossen. War tot. Ja, wo ist jetzt das Versprechen, dass wir auf der anderen Seite ankommen? Er ist am Ziel angekommen. Nur wir verstehen es manchmal nicht, warum Gott das zulässt. Aber wenn wir verstehen, dass unser Ziel in unserem Leben nicht ein langes Leben hier auf dieser Erde ist, sondern dass unser Ziel ein ewiges Leben im Himmel ist, da bekommt unser Leben, unser Schmerz, das Leid, das wir hier manchmal durchmachen, die Stürme, in denen wir stecken, eine ganz andere Dimension. Macht manchmal dann das Problem auch etwas kleiner, wenn wir manchmal einen Blick in den geöffneten Himmel werfen dürfen. Dem Herrn zu folgen und seinem Wort gehorsam zu sein, garantiert kein Leben ohne Schmerz und Leid. Doch es gibt keinen Sturm im Leben, keine Trübsal, in der Herr nicht bei uns ist. Es gibt keine Situation, in der wir ihn nicht um Hilfe bitten dürfen. Es gibt keine Situation, in der Herr nicht auch die Kontrolle hat. In dieser und in folgenden Geschichten, im Kapitel 5 vom Markus-Evangelium, da lesen wir auch, dass Jesus ja nicht nur Herr über die Naturgewalten ist, wie jetzt hier in Kapitel 4, sondern wir lesen da auch in Kapitel 5, dass Jesus Herr über die Dämonen ist, über die Krankheiten, er hat die blutflüssige Frau geheilt und er ist sogar Herr über den Tod. Daher gibt es in Jesus eine Hoffnung, wie sie sonst niemand und nichts auf dieser Welt geben kann. Weil Jesus den Tod überwunden hat und aus dem Grab auferstanden ist, werden alle, die an ihn glauben, an der Auferstehung und am ewigen Leben teilhaben. Diese Wundergeschichten sind nicht da, um uns zu ermutigen, jetzt in einer kleinen Nussschale auf dem Bodensee segeln zu gehen, wenn jetzt gerade der größte Gewittersturm aufzieht. Diese Wundergeschichten sind nicht da, jetzt das nachzumachen oder Gott herauszufordern. Das sind Machtdemonstrationen des Herrn. Und diese Machtdemonstrationen sind ein Garant für unsere Rettung. Wir haben Zeugen, dass das so geschehen ist. Augenzeugen, die uns bezeugen, dass das die Macht des Herrn war. Und daran erkennen wir, das ist nicht einfach eine Geschichte, eine Sage, sondern wir haben Zeugen, die uns ja, ermutigen, daran zu glauben, Jesus zu vertrauen. Wenn eins im Leben sicher ist, dann ist es, dass unsere Körper eines Tages sterben werden. Auch wenn Tod und Trauer etwas sehr Schmerzhaftes ist für die Hinterbliebenen und manchmal auch Angst da ist für derjenige, der am Sterben ist, so müssen wir doch keine Angst vor dem Tod haben, denn wir haben die Hoffnung, die über den irdischen Tod hinausgeht. Unser Geist und unsere Seele werden leben. In 100 Jahren wird keiner mehr von uns da sein. Und das Einzige, was dann zählt, ist, dass dein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Dass du die Eintrittskarte zum ewigen Leben im Königreich Gottes hast. Dass du beim Herrn Jesus sein wirst, in seiner Herrlichkeit. Das ist unser Lebensziel. Schauen wir nicht auf die irdischen Probleme, auf die Stürme, sondern schauen wir auf den geöffneten Himmel. Da ist unser Ziel. Ich hoffe natürlich, dass wir ein gutes Leben haben, gesegnet sind. Aber die Realität ist auch für Christen so, dass wir durch manche Lebensstürme gehen, durch Probleme gehen. Und da möchte ich euch ermutigen, bringt es vor den Herrn. Er ist derjenige, der euch auch Frieden schenken kann in den Stürmen. So wie Jesus im Sturm im Boot schlief, können auch wir sogar im Sterben manchmal einen Frieden erleben, einen Frieden spüren, der über unseren Verstand hinausgeht, der unerklärlich ist. Auch wir haben einen Frieden erlebt nach dem Tod unseres Kindes. Es war schmerzhaft, aber Jesus hat uns auch den weiteren Weg geöffnet und gezeigt. Und zum Abschluss möchte ich euch ein bekanntes Gedicht noch vorlesen. Eines Tages hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten in meinem Leben. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr: Mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten, dort, wo du nur eine Spur gesehen hast. Da habe ich dich getragen. Und ich wünsche euch, dass ihr das erleben dürft, dass ihr euch vom Herrn getragen fühlt, wenn die menschliche Hoffnung dahinschwindet, dass ihr den Herrn ganz nahe spürt. Ruft ihn an. Amen. Ich bete und die Band darf sich bereit machen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Deine Gegenwart ist reell. Du bist da. Und manchmal erleben wir Zeiten im Leben, in denen wir nicht gewachsen sind, die uns überfordern, die Schmerz verursachen. Und jetzt bitte ich auch gerade für diejenigen, die in solchen Stürmen sind, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen Hoffnung gibst, einen Frieden, gut zu schlafen, wie Jesus im stürmischen Boot. Wir vertrauen, dass du der Herr bist, der ewiges Leben schenkt. auch wenn unser Leben hier zu Ende geht, auch wenn manche Krankheit uns plagt und Schmerz da ist. Herr, wir vertrauen dir und übergeben unsere Leben dir. Wir vertrauen dir, dass du unsere inneren seelischen Stürme stillen magst, dass die Anfechtungen bei deinem Namen weggehen, fliehen und wir deinen Frieden erfahren dürfen, Heilung erfahren dürfen in unserem Herzen. Amen.